aufgezeichnet finden in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, vom 4. Vers. Apostelgeschichte, oder wir lesen vom 1. bis zum 4. Vers. Saulus aber hatte Wohlgefallen an seinem Tode. Es erhob sich aber zu der Zeit eine große Verfolgung über die Gemeinde zu Jerusalem. Und sie zerstreuten sich in alle Länder Judäa, Samarien, außer den Aposteln. Es bestatteten aber Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber verstörte die Gemeinde, ging hin und her in die Häuser und zog hervor Männer und Weiber und überantwortete sie ins Gefängnis. Die nun zerstreut waren, gingen um und predigten das Wort. Nun einige Punkte aus diesem Text. Der erste Punkt, die Verfolgung. Die Bibel sagt, es war eine große Verfolgung. Wenn Gott wirkt, dann schläft der Teufel nicht, sondern setzt alles dran, was er nur kann, dagegen zu gehen. Der Herr Jesus, als er seine Jünger aussandte, kamen sie freudestrahlend zurück und berichteten, wie Gott gewirkt hat. Sie sprachen von Krankenheilung, wie die Teufel ausgetrieben wurden, die Wunder, die geschahen und so weiter. Und dann sagte der Herr Jesus, freut euch nicht darüber, aber freut euch, dass eure Namen im Lebensbuch geschrieben sind. Darüber freut euch. Haben Sie die Gewissheit, dass Ihr Name dort im Lebensbuch steht? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die wir stellen können. Uns selbst und unserem Nächsten. Hast du die Gewissheit, dass dein Name im Lebensbuch Wenn unser Name nicht dort geschrieben steht, sind wir verloren. Wenn wir die Sache nicht klar gemacht haben, gehen wir an das Ziel vorbei. Nun, sagte der Herr, freut euch darüber, dass eure Namen im Lebensbuch stehen, dass sie dort aufgezeichnet sind. Er sagt, aber ich habe den Teufel herabfahren sehen, wie ein Blitz. Also, wenn das Reich des Satans zerstört wird und sein Reich Schaden leidet, schaut der Teufel nicht einfach still zu, sondern der fährt wie ein Blitz dazwischen. Darum sagt der Herr Jesus den Seinen, erschrecket nicht, wenn auch Verfolgung kommt. In Matthäus 5 sagt der Herr Jesus, wenn Menschen euch verfolgen, Vers 11 und 12, und schaden und Übles über euch reden, seid nicht traurig, sondern freut euch und hüpfet, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Der Herr Jesus sagte auch, wehe, wenn alle von euch gut reden. Wehe euch. Wer göttlich leben will, sagt die Bibel, muss Verfolgung leiden. Wer sagt, dass er ein echter Christ ist und wird nicht verfolgt, der lebt in einem Wahn, in einem Traum der Heuchelei. Es gibt nicht so etwas, sei es auch wo es wolle in der Welt. Wer gottselig, wer göttlich leben will, muss Verfolgung leiden. Und ich weiß von keinem Mann Gottes, der nicht Verfolgung erlitten hat. Martin Luther war vogelfrei hier in Deutschland. Graf von Zinzendorf, das gibt Orte hier in Deutschland und Kreise, wo er nicht hinein durfte. Man kann sich das nicht vorstellen. Männer Gottes tun das beste Werk, was es gibt. Das Evangelium ist das Schönste, das Beste. Und man denkt, alle werden sich dazu freuen. Aber der Teufel freut sich nicht. Und leider kommt die Opposition von Orten, wo man es nie erwartet hat. Kann man nicht verstehen. Als der Herr Jesus auf Erden war, haben die sogenannten Geistlichen sich gegen ihn gewandt. Und das hat sich immer wiederholt. Also, müssen wir uns das klar sein. Wenn Verfolgung da ist, soll uns der Mut nicht vergehen, sondern wir sollen uns freuen. Wir sollen auch keine fleischliche Christen sein und Böses mit Bösem vergelten, sondern Böses mit Gutem. Der Herr Jesus ist so weit gegangen und hat gesagt, wenn einer schlecht über euch redet, redet gut über ihn. Wenn einer euch verflucht, den segnet, sodass man feurige Kohlen auf sein Haupt sammelt. Es ist eine Gefahr, dass man fleischlich werden kann. Das darf nicht. Dann kann Gott nicht für uns streiten. Aber das muss uns ganz klar sein. Wenn wir ernste, entschiedene Christen sind, dann macht der Teufel sich auf und setzt alles dran. Und wenn man die Kirchengeschichte liest, staunt man darüber, wie Gott die Seinen hindurchgeführt hat. Verfolgung ist gut für uns. Wenn Menschen Böses über uns reden, ist gut. Es schmerzt. Aber es beugt uns, es demütigt uns, es bringt uns näher zu unserem Herrn. Wenn alles gut ginge, könnten wir stolz werden, hochmütig. Aber wenn der Herr uns, wie den Paulus, ein Pfahl im Fleisch gibt, das hält uns nah beim Herrn. Das nicht nötigerweise nur eine Krankheit gewesen. In der Bibel sagt der Herr, wenn wir nicht im Gehorsam sind, gehorchen, wird er unsere Feinde wie ein Dorn in unserer Seite, wie ein Pfahl im Fleisch. Paulus sagt, dass der Teufel mich mit Fäusten schlug, hat mit wilden Tieren gekämpft. Und als Paulus begann, sagte Gott zu dem Jünger dort, ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um des Reiches Gottes willen, um meines Namens. Erstaunlich. Heute in der Welt verkündigen, wird das Evangelium verkündigt. Kommt zu Jesus, dann geht alles gut. dann werdet ihr reich, dann seid ihr gesund, dann habt ihr keine Schwierigkeiten und keine Probleme. Solche Evangelium gibt es auch. Aber das war nicht das Evangelium des Paulus. Trotzdem Gott seine Kinder segnet und sie segnen kann. Er kann ihnen auch Gesundheit schenken. Das kann er tun. Das ist aber nicht die Hauptsache. Und bei dem Saulus und dem Worte Gottes heißt es, dass wir durch viel Leiden in das Himmelreich eingehen sollen. Also sollen wir nicht erschrecken, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn es nicht so geht, wie wir uns das gedacht haben. Ein Mann, Gottes Kind, der hat immer davon geträumt, dass er ein Bauer sein wollte. Und so gerne ein Pfirsichbauer. Und als er älter war, hat immer gespart, bis er genug Geld hatte, um eine Pfirsichfarm zu kaufen. Und dann hat er die gekauft. Er war überglücklich, dass nun in seinen alten Tagen er eine prachtvolle Pfirsichfarm hatte. Der erste Frühling kam. Es war wie ein Blumengarten. Die Bäume blühten so gut. Es war nicht in Europa. Da haben wir nicht die besten Pfirsiche. War in einem anderen Land. Er hat sein ganzes Geld investiert in diese Farm. Und dann gelang es ihm. Die Bäume, eine Pracht, Blumen. Er sagt, wenn das so weitergeht, bekomme ich eine Bombenernte, eine gute Ernte. Und was geschah? Was sagt man hier auch in Europa, dass einige Eisheiligen kommen am Ende des Winters? Dann plötzlich wird es wieder kalt. Und das geschah. Und die ganzen Blüten waren erfroren. Die ganze Ernte war dahin. Sag so, jetzt mache ich Konkurs. Den nächsten Sonntag war er nicht in der Kirche. Den zweiten Sonntag war er auch nicht da. Den dritten Sonntag auch nicht. Aber der Prediger war ein guter Hirte. Da sagte, was, dieser Mann schon den dritten Gottesdienst und er ist nicht dort gewesen. Ich muss ihn jetzt aufsuchen und besuchte ihn. Und als er dort kam, war dieser Mann verbittert, deprimiert. Volle Zorn und Hass gegen Gott. Alles bäumte sich auf. Wie konnte Gott das zulassen? Ich habe ihn an erste Stelle gestellt. Ich habe ihn um seinen Segen gebeten. Er hat es mir geschenkt. Nun ist alles dahin, alles kaputt. Ich gehe nicht wieder in den Gottesdienst. Wenn Gott so unbarmherzig ist, dann will ich mit ihm nichts zu tun haben. Es ist doch schockierend, wie wir Gottes Kinder handeln können. Aber dieser Hirte war ein wahrer Gottesmann. Da sagte, Bruder, ich will dir etwas sagen. Es geht Gott nicht um den Pfirsichen, sondern um dich. Es geht Gott nicht nur um den Segen auf deine Farm und dass du gut Geld machst. Er will dich. Und hierdurch feste in seine Liebe dich an seinem Kragen und zieht sich näher zu sein Herz. Beuge dich und bäume dich nicht auf. Er will dich. der englischen Sprache sagen sie, God sometimes has got to be cruel. Gott muss oft grausam sein, um lieb zu sein. So wie die Geschichte von dem Hirten, der seine Schafe hütete und ein Schaf lief immer davon, verirrte sich immer wieder und hat versucht, dass das Schaf ihm nahe bei ihm blieb. Es half nichts, bis eines Tages er das Bein des Schafes gebrochen hat. Und da hat sein zerbrochenes Bein, da konnte es nicht mehr gehen, denn hat es immer getragen. Und das Schaf sich ganz in besonderer Art und Weise angenommen. Und da wurde das Verhältnis so eng, dass als das Bein wieder angewachsen war, war da kein Schaf, das so an ihn hing wie dieses. Ein grausames Bild. Aber Gott kann es auch so mit uns machen. Er kann plötzlich den Partner wegnehmen. Plötzlich in einem Autounglück. Plötzlich ein Unfall. Und die Liebe Gottes steckt dahinter. Und dadurch zieht er uns näher an sein Herz. Dann sollen wir unsere Herzen nicht verstocken. Und wissen, wen Gott liebt, den züchtigt er. Und die Züchtigung ist dafür da, dass wir ihm näher kommen. Und so kann es auch mit Verfolgung gehen. John Wesley, den hat Gott mächtig gebraucht in England. Sie sagen, das wäre wohl eine Revolution geworden, wie die französische Revolution. Aber da sandte Gott seinen Mann. Der hat das Evangelium verkündigt. Und wissen Sie, dass seine Frau wie seine Erzfeindin war, dass die Briefe an die Journalisten geschrieben hat, dass sie Briefe veröffentlichen sollten in den Zeitungen über ihren eigenen Mann. Wer von uns Männer hätte noch den Mut gehabt, um durchs Land zu reisen, das Evangelium zu verkündigen mit solch einer Frau. Und was war das Thema dieses Mannes? Vollkommene Liebe. Völlige Liebe. Perfect Love. Perfekte Liebe. Das hat dieser Mann verkündigt. Und er war ein Mann. Er war kein Pantoffelheld. Machen Sie keinen Fehler. Das war ein wilder Esel. Aber der zahm geworden ist, weil Jesus ihn ritt. Und wenn er in sein Haus kam, oft hat die Frau ihn an seine Haare gefasst und ihn durch das Haus an seine Haare gezogen. Das war John Wesley. So sah es bei ihm zu Hause aus. Solch eine Frau hat er gehabt. Und Gott sagt, ich werde euch nicht versuchen lassen über euer Vermögen. Gott sei Dank, dass er mir nicht solch eine Frau geschenkt hat. Vielleicht hätte ich das nicht ertragen können. Vielleicht wäre es zu viel geworden. Aber Gott weiß, wie viel er uns auferlegen kann. Aber lass uns nur beten. Herr, komme, was wolle, aber schenk mir, dass ich dir treu bleibe bis in den Also, der erste Schritt, wenn wir wirklich Gott folgen wollen, werden nicht alle Halleluja und Amen uns zurufen. Es kann Opposition geben. Das ist das Erste. Und darum war diese große Verfolgung in Jerusalem. Stephanus war sogar getötet worden. Die Christen haben großes Leid getragen um ihn. Aber der Tod war nicht das Ende des Stephanus. der ist glorreich gestorben. Als die Steine flogen, da rief er aus und sagt: Ich sehe den Himmel offen und Jesus stehen zu der Rechten des Vaters. Außergewöhnlich, Jesus sitzt zu der Rechten des Vaters. Er ist nicht gen Himmel gefahren, um zu stehen zur Rechten des Vaters, sondern zu sitzen des Rechten des Vaters. Aber als Stephanus, als die Steine flogen, als der Mann Gottes litt und die Gemeinde litt und vor dem der letzte Todesstoß kam, öffnete sich der Himmel. Er sah die Herrlichkeit. Sein Angesicht leuchtete wie das der Engel. Und er sagte: Ich sehe den Sohn, Menschensohn, stehen zur Rechten des Vaters. Jesus ist aufgestanden, um denen entgegenzugehen. Wenn wir in Verfolgung sind, in Schwierigkeiten, ist Gott uns am nächsten. Dann hat Gott uns nicht nötigerweise verlassen. Sie kennen ja die Geschichte von der Spur im Sand. Der eine Mann, der den Traum getappt hat. Das Bild, das sieht man ja überall. Da sah er zwei Spuren, seine eigene und die Spur des Herrn. Und dann plötzlich sah er nur eine Spur. Später wieder zwei Spuren. Und er sagte: Herr, da hast du mich verlassen. Da ging ich allein. Sagte er: Nein, so nicht. Als du dorthin kamst, da wurde es dir zu viel. Dann habe ich dich genommen und dich getragen. Und wo du nur eine Spur siehst, das bin ich, wo ich dich getragen habe, in deine Schwachheit. Und spät habe ich dich denn wieder, als du neue Kraft bekamst, konntest du dann weitergehen. Der Herr sagt: Ich werde euch nicht verlassen noch versäumen. Wir fühlen oft so, und sagen: So, jetzt bin ich alleine. Herr, wie konnte doch nur solches geschehen? Wie konnte mir nur solches widerfahren? Hast du mich vergessen? Hast du mich im Stich gelassen? Er sagt: Nein, du, mach keinen Fehler. Das ist nicht nur deine eigene Spur. Da habe ich dich getragen, da trage ich dich, weil ich sehe, dass du nicht mir die Kraft hast. Welch ein Herr. Und er sagte: Steht uns bei. Durch dick und dünn. Und wenn wir Verfolgung leiden, je schlimmer es wird, schwere Zeiten sind gute Zeiten. Schwere Zeiten sind Segenszeiten. Das sind die kostbarsten Zeiten unseres Lebens. Wenn wir nicht ein Loch auswissen: Herr, wohin nun? Wie? Dies ist das Ende. Es ist nicht das Ende, dies ist der Beginn. Das war doch nicht das Ende für den Stephanus. Das war der Beginn einer ewigen Herrlichkeit und Seligkeit. Das war auch nicht das Ende. Und der Todesstoß für die Gemeinde Jesu. Nein, auf keinen Fall. Gleich kommen wir dahin. Es heißt, sie wurden alle zerstreut, die Christen, außer die Apostel. Alle wurden zerstreut in alle Länder, Judäa, Samarien und wo nicht, zerstreut. Und was tat ein jeder? Ein jeder verkündigte das Wort. Jeder dort, wo er hinkam, nicht leidgetragen, ich habe mein Haus verloren. Ich habe meine Heimat verloren. Krokodiltränen, nur zu Menschen zu sagen, wie schwer es haben, wie ungerecht Menschen uns behandelt haben, wie sie uns Leid angetan haben. Denn sind wir in der verkehrten Suppe, wenn wir damit beschäftigt sind. Es gibt ja solche, die nur Klagelieder singen. Alles Ihr Verstand reicht nur so weit, wie was Menschen sie angetan haben und verkehrt gemacht haben. Und wie die Opposition gegen sie ist. Und wie verkehrt sie behandelt werden. Kreist alles um sich selbst. Aber diese, die gingen hin und verkündigten das Wort. Das Wort war ihnen so groß und so teuer. Das Wort, was unserem Bruder Alpheus ergriff, sein Leben neu machte, das ganze Fasten, das untergetaucht werden im kalten Wasser, den Alten zu ersäufen, hat ihm nicht geholfen. Und dann kam das Wort, das lebendige Wort Gottes. Dann kam Jesus Christus, das Wort, das Fleisch geworden ist, und packte ihn und ergriff ihn und machte alles neu. Wie wunderbar ist, wenn man das Wort erlebt hat. Wie wunderbar, wenn das Leben neu gestaltet wird. Die Erde war wüst und leer. Der Geist Gottes brütete über die Erde, wie eine Glucke auf ihrer Eier sitzt. Und dann sprach Gott und schuf neues Leben, eine neue Erde durch sein Wort. Und so ist es auch heute noch. Der Buchstabe tötet, aber das Wort Gottes, inspiriert vom Heiligen Geist, bringt neues Leben. Und das bringt Leben in unserem Leben und macht alles neu. Und sehr oft, wenn man am Ende ist und sagt, nun dies ist das Ende. Dies ist nun der Todesschlag. Es gibt keinen Todesschlag für das Evangelium. Es gibt nicht das Ende des Evangeliums. Gott ist in dem, der Antichrist, die Feinde des Evangeliums, in der Vergangenheit kein Nero, niemand konnte das tilgen. Das Blut der Christen, der Hugenotten in Frankreich ist geflossen, aber heute wird das Evangelium noch dort verkündigt. Gott baut seine Gemeinde und die Pforten der Hölle können das nicht widerstehen. Das ist eine Wucht, eine Kraft. Kein Königreich, keine Macht kann das Evangelium Jesu Christi widerstehen. Dann komme ich zu dem zweiten Punkt. Ein jeder, der zerstreut war, verkündigte, die zerstreut waren, gingen um und predigten das Wort. Petrus und Johannes wurden verboten, ihr dürft in dem Namen nicht weiter reden. Das war Gesetz der Obrigkeit. Sie sagten, richtet ihr, ob wir Gott oder euch wir gehorchen. Wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Und wenn ein Mensch das Wort Gottes gesehen hat, Jesus am Kreuz, wenn ein Mensch ihn gesehen hat und wenn ein Mensch ihn gehört hat und das erlebt hat, ist da keine Macht und sollte keine Macht sein in der Welt, die das erwirken kann, die das stoppen kann. Und Johannes und Petrus, ob es Gefängnis ist, ob sie geschlagen werden, gedroht werden mit dem Tod, sagten sie, wir können nicht aufhören zu zeugen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Wie sieht es mit uns aus? Dieser Saal ist nicht voll. Aber wir, die wir hier sind wir solche Zeugen Jesu? Sind wir solche, die sagen können, wir können es nicht lassen, zu zeugen von dem, was wir gesehen und gehört haben? Wenn nicht, könnte es sein, dass sie noch nichts gesehen haben und noch nichts gehört haben. Haben sie noch nichts gesehen und nichts gehört in diesen Tagen, als wir in der Schweiz waren? In Genf, denke ich, war es. Sie einen erzählt, oder in Frankreich, von einem Mann, der tot war, klinisch tot, im Spital, die Ärzte um sein Bett. Und da traf er den Herrn Jesus. Sein ganzes Leben war aufgedeckt. Er sah alle seine Taten, die er getan hat, von Kindheit an. Alles wurde offenbar im Licht. War Licht. Und er fühlte, als ob er Examen schreiben, eine Prüfung schreiben musste und war nicht vorbereitet. Und er sagte, Herr, warum hat keines mir gesagt, dass es solches gibt? Er sagte, du, warum hat keiner dir es gesagt? Du wusstest ja von mir. Du weißt, wie ich gelebt habe. Du weißt, was ich gelehrt habe. Du weißt, wie ich gelitten habe. Du weißt, dass ich am Kreuz gestorben bin. Du weißt, dass ich auferstanden bin. War das nicht genug? Willst du noch was von anderem hören? Selbstverständlich kommt die Predigt durch das Wort. Aber das hat diesen Mann ergriffen. Das hat ihn schockiert, durchbohrt bis zu den tiefsten Tiefen seines Wesens. Und als es den Ärzten gelang, durch dass sie das Herz massierten und es wieder im Gange kam und seine Augen öffnete, sagte, ich möchte sein wie Jesus. Und hatte ein großes Verlangen, das, was Jesus gesagt hat, was Jesus gelehrt hat, dass das Wahrheit wird in seinem Leben. Und wurde ein vollkommener neuer Mensch. Der hat was gesehen und gehört. Haben wir schon was gesehen und gehört? Und zwar in solchem Maße, dass wir sagen, wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Trotzdem, ihr Reden und ihr Zeugnis sie ins Gefängnis war. Trotzdem große Feindschaft dabei herauskam. Trotzdem sie in Todesgefahr waren, konnten sie nicht aufhören. Das Feuer brannte in ihrem Herzen. Da denke ich an den Propheten Jeremia. Wie der Mann gelitten hat. Wenige Menschen haben gelitten wie Jeremia unter den Propheten. Paulus, ich denke gern daran, dass keine von Gottes Männern und von den Aposteln so gelitten hat wie der Paulus. Aber darüber haben wir keine Zeit zu reden. Aber unter den Propheten hat dieser Mann unheimlich gelitten. Er sagt, ich bin zum Hohn und Spott geworden, um des Wortes Gottes willen, durch das er ihnen verkündigt hat, das, was Gott ihm sagte. Und dann in Jeremia 20, Vers 9 sagte, des Herrn Wort wird mir zum Hohn und Spott. Und dann sagte, ich werde jetzt nicht mehr predigen. Und er sagte, als ich wollte verschweigen, ward es in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer. Ich wäre schier vergangen. So brannte das Wort Gottes in seinem Herzen, in seinen Gebeinen. Lieben Freunde, lieben deutschen Freunde, brennt dieses Feuer in Ihrem Leben? Können Sie das Wort Gottes verschweigen? Leben Sie ein Leben, wo Sie nicht von Jesus Christus zeugen, von ihm reden? Diese Schar in Jerusalem, die wurde zerstreut. Ein jeder dort, wo er hinging, war ein Zeuge und eine Zeugin Jesu. Wie ist bei uns, wenn Sie in Ihre Arbeit gehen, im Geschäft sind, im Auto, auf der Straße? Können Sie es verschweigen, dass Sie Christ sind? Wenn Sie können, erlauben Sie mir, dieses zu sagen. Ich befrage es, ob Sie überhaupt ein wahrer Christ sind. Es gibt Menschen, die mich beschuldigen und sagen, wenn der Erlo predigt, verlieren wir unsere Seelenheil. Lieber Freund, wenn durch eine Predigt von Erlo Stegen Ihr Seelenheil verloren geht, ist es nicht viel wert. Und schauen Sie zweimal nach, ob das wirklich so ist. Es kommt ein Tag, der wird brennen wie das Feuer. Und da wird unser Glaube geprüft werden. Dann kommt die Wirklichkeit ans Licht. Warum zweifeln Sie? Sind Sie vielleicht ein Heuchler? Und mit Ihrem Schnabel bekennen Sie, dass Sie Gotteskind sind und wiedergeboren. Aber mit Ihrem Leben bezeugen Sie das Gegenübergesetzte. Darum zweifeln Sie vielleicht. Aber wenn Sie festen Boden und auf den Füßen haben, dann sollte keine Verkündigung des Wortes Gottes und nach dem biblischen Standard sie in Zweifel bringen. Er sagte, da ich wollte es verschweigen, wurde mir zu Schuhe. Sie spotteten meine. Ich wurde zum Hohn und Spott. Überall, wo ich ging, da spotteten sie meine. Es wurde mir zu viel, habe ich gesagt, ich schweige. Aber als ich es verschweigen wollte, da brannte das Feuer in mir und ich konnte es nicht. Ich wäre schier vergangen. Solche Christen brauchen wir heute. Und wenn wir nicht solch ein Christenvolk sind, sind wir faule Christen. Und wenn die Sache des Herrn uns nicht am Herzen liegt, diese Autosticke ist ein Herz für Kinder. Ein Herz für Kinder. Das ist gut. Haben Sie aber ein Herz für Jesus? Ich sehe manche Deutschen, die haben ein Herz für die Frösche. Für die Frösche können wir Gefühl haben. Das tut uns leid, wenn die Menschen mit ihren Autos über die Frösche fahren und die töten. Aber was ist von Menschen, für die Jesus gestorben ist? Und das bedeutet uns nichts, wenn sie auch tagtäglich ins Verderben gehen und in die Hölle fahren. Für die Frösche werden wir unsere Stimme erheben. Für die Toten, für die Seelen ohne Geist. Ich wollte sagen, für die toten Bäume. Nicht für die toten Bäume. Sie sind sozusagen tot. Sie wachsen aber trotzdem, wird umgehauen, fertig. Aber ein Mensch, der abgehauen wird, stirbt nicht. Das hat eine ewige Seele. Kümmern wir uns um die? Es war ein schottischer Missionar in Indien. Hat sein Leben den Herrn geweiht. Den Ruf Jesu gehört, gehe nach Indien und verkündige den Hindus das Evangelium und die indischen Stämme. Und er ging dorthin. Er hieß Dr. Diff. D-I-F-F. Dr. Diff. Als er in England war, in Indien, wurde er älter. Sein Widerstand gegen Krankheit wurde immer schwächer, trotzdem er nicht AIDS hatte. Und er krankte in solchem Maße, dass sie sagten, wir können das nicht verantworten, wir schicken ihn zurück in seine Heimat nach Schottland. da musste er zurück. Es tat ihm leid, aber körperlich hatte er die Kraft nicht. Und als er dann in Schottland war, war da ein großes Treffen in einer presbyterianischen Kirche. Der Moderator, das ist der Oberste der Kirche, war dort. Und hatten alle Gemeinden eingeladen, waren viele Menschen, und sie baten den Dr. Diff zu reden. Der hat dann die Botschaft gebracht. Am Ende der Botschaft hat er einen Aufruf gemacht an die, die ihr Leben dem Herrn Jesus ausliefern möchten und sich dem Herrn ergeben. Aber keine kam nach vorn. Keine. Und er stand dort und schaute sich die Schar an. Und plötzlich fiel er um. Ein Arzt war dort, der kam gleich ihm zu Hilfe. Und der Moderator kam auch nach vorn. Und er sagt, lasst ihn uns gleich von der Bühne abnehmen und unten hinlegen. Und sagt, dieses Herzinfarkt, Herzschlag, er verlor seine Besinnung. Er lag dort vorn einige Zeit und plötzlich kam er wieder zu sich. Und er sagt, wo bin ich? Sagt, ja, du bist in dieser presbyterianischen Kirche. Was mache ich hier? Wie bin ich gekommen? Sagen sie, du hast den Vortrag gehalten. Du hast auch einen Aufruf gemacht für, an alle die, die ihr Leben den Herrn ergeben wollten. Oh, sagt er, und dann kamen die Gedanken wieder in sich. Dann sagt er zu dem Arzt, hilf mir zurück auf die Kanzel. Da sagte er, das können Sie nicht. Er sagte, ich flehe dich an, stütze mich, dass ich zurück auf die Kanzel kann. Der Moderator sagt, nein, tun Sie das nicht. Der Arzt sagte, das kann der letzte Schlag sein. Da sagt zu dem Moderator, nun einmal macht, was ich euch sage. Und der eine nahm ihn an den linken Arm, der Arzt an die rechte, war gelähmt, brachten ihn hinauf und dann ging er auf die Kanzel. Und dann sprach er wie eine, der es mit dem Herzen hatte. Und er sagt, lieben Freunde, vor einiger Zeit hat Queen Victoria einen Aufruf gemacht an die Soldaten und sagt, wer wäre bereit to volunteer as a soldier to England. Wer wäre bereit, sich freiwillig anzuschließen an die Armee, dass er nach England ginge, nach Indien ginge und sein Vaterland dort repräsentierte? Und er sagt, viele Jugendliche haben sich dazu ergeben. Viele. Er sagt, aber nun, wenn der König der Könige uns darum bittet und befiehlt, in alle Welt zu gehen, das Evangelium zu verkündigen, den Verlorenen das Heil bringen, kommt keine. Die Königin Victoria haben Tausende sich gemeldet und der König der Könige nicht eine. Sie sagen, da wurden die Herzen erfasst. Und er sagt, ich sage euch, wenn ihr nicht dazu bereit seid, dann nimmt mich, so wie ich bin, zurück nach Indien, dass ich neben den Ganges River, Ganges, Gangesfluss, liege und nur den Menschen sage, alle, die kommen im Liegen, Jesus liebt euch. Jesus hat sein Leben für euch gegeben. Jesus hat geblutet für euch, hat seinen letzten Blutstropfen für euch gegeben. Wenn ihr das nicht macht, dann tragt mich dorthin. Und ich werde dort liegen, am Rande des Gangesflusses und den Menschen das Heil bringen. Und er sagt, ihr Eltern, seid ihr bereit, eure Kinder zu opfern? Ihre Kinder da hinzugeben, dazu herzugeben? Dass sie den Ruf Jesu Christi, den König aller Könige, folgen? Oder steht ihr sie im Wege? Da war ein großer Durchbruch. Und dann kamen sie, dass da nicht genug Raum war vorne. Und Eltern weinten und legten ihre Kinder auf den Altar Gottes. Da erkannten sie, dass wenn wir größeren Respekt haben für unsere Königin und den Ruf folgen und Jesus Christus nicht, dann steht es schlimm um uns. Nun möchte ich ein Wort zum Schluss noch lesen. Ein Wort, das wir wohl gut kennen. Römer 12. Wenn Sie es auch nicht aufschlagen, hören Sie mal nur danach. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leibe begebe zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Welches sei euer Vernünftig? Da ermahnt der Paulus, getrieben vom Heiligen Geist, die Menschen, dass durch die und die Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass sie ihre Leibe begeben zum Opfer. Nun sehr oft heißt es, hast du dein Herz schon dem Herrn Jesus gegeben? Wir reden ja auch mit den kleinen Kindern. Hast du dein Herz dem Herrn Jesus gegeben? Und fragen auch Erwachsene, hast du dein Herz schon dem Herrn Jesus geöffnet? Hast du ihm schon dein Herz gegeben? Aber hier geht es nun, jetzt in diesem Augenblick, nicht um unsere Herzen. Ich möchte Sie die Frage stellen, haben Sie Ihren Leib schon dem Herrn Jesus gegeben? Jung und alt. Haben Sie Ihren Leib schon geopfert? Haben Sie Ihren Leib schon auf den Altar Gottes gelegt? Das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Haben Sie das schon gemacht? Ja, es kann frommes Zeug sein. Ich habe mein Herz dem Herrn Jesus schon gegeben. Und was von deinem Leib? Ja, der steckt noch in der Welt. Der wird auch noch weltlich bekleidet. Mit dem Leib, was machen wir nicht alles mit unserem Leib? Wenn das Herz dem Herrn sozusagen gehört und nicht der Leib, ist ihr Christentum eine halbe Sache. Die Bibel sagt im zweiten Vers, stellet euch nicht dieser Welt. So sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Verändert euch! Wenn unser Sinn erneut wird, dann können wir uns dieser Welt nicht gleichstellen. Auf dass ihr prüfen möget, welches das sei, der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Nur dann können wir prüfen, was der wirkliche Gotteswille ist, wenn unser Sinn erneuert ist. Nur dann erkennen wir, was Welt ist und was nicht Welt ist. Das wäre eine traurige Sache, wenn wir sagen, der Herr Jesus, der König aller Könige, ist in unserem Herzen. Aber unsere Leibe sind umhüllt von der Welt. Nun, vor dem ich mich niedersetze und zum Schluss komme, möchte ich nicht sie einfach so weitergehen lassen, sondern beantworten Sie diese Frage im Herzen. Haben Sie Ihren Leib schon dem Herrn Jesus ausgeliefert, ergeben, auf den Opfer getan? Haben Sie das schon gemacht? Ist das klare Sache? Weiß Gott das? Oder nicht? Oder ist nur bei dem Herzen geblieben? Natürlich gehört das Herz auch dazu. Es gibt auch solche, die dressiert sind, äußerlich, fromm, innerlich, voll Totengebein. Aber ich bleibe nun beim Text für den heutigen Abend. Ich sage nicht, wer ist bereit, nach Indien zu gehen? Das ist Gottes Sache. Aber ich mache einen Aufruf an Sie. Haben Sie Ihren Leib schon auf den Altar Gottes ganz bewusst, ganz klar gegeben und ausgeliefert? Gehört Ihr Leib Gott? Es wird Ihnen nicht gelingen, überall, wo Sie hingehen, ein Zeuge oder Zeugin Jesu Christi zu sein, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Und das Feuer Gottes wird auch nicht in Ihrem Leibe brennen, dass Sie schier vergehen, wenn Sie nicht reden. Dazu gehört auch dieses Opfer, dass man sein Leib dem Herrn ergibt. Wenn Sie es getan haben, wann haben Sie es getan? Wissen Sie den Tag? Können Sie sich klar erinnern? Oder ist Ihr Leben ein nebeliges Leben, wo man nicht klare Schau hat? Und sehr oft können wir sogar es tun und vergessen es wieder. Die Bibel sagt, bezahle deine Gelübde. Wenn du es einmal getan hast, dann bleib dabei. Was denken Sie von einem Mann, der in der Kirche ist und er spendet etwas, kommt der Teller herum oder die Büchse, gibt man eine Mark hinein und nächsten Tag nimmt man die Mark wieder zurück. Kennt doch das deutsche Sprichwort, gegeben, genommen, in die Hölle gekommen. Und wie viele Menschen ergeben sich dem Herrn und bleiben Gott nicht treu und vergessen, dass sie das gedacht haben? Sie haben Gott ein Gelübde gemacht. Vielleicht in ihrer Kindheit haben sie es gehalten oder sind sie ein Lügner geworden? Sind sie ein Betrüger geworden? Haben ihr Wort nicht gehalten? Gott sagt, bezahle deine Gelübde. Und das kostet etwas. Das muss man bezahlen. Und wenn Sie Ihren Leib auf den Altar gelegt haben, sind Sie dabei geblieben? Manche, wenn sie in schwerer Not sind, das Kind stirbt, der Mann ist ängstlich krank, dann macht man viele Gelübde. Oh Gott, wenn du mir hilfst aus dieser Situation, ich werde nur für dich leben. Mein Leben soll nur für dich sein. Dabei geblieben oder nicht? Sind wir vor Gott aufrichtig? Ernst? Treu? Oder oder sind wir Lügner und Betrüger geworden? Dann kann Gott nicht durch uns wirken. Dann wird das Salz dumm und das Licht zur Finsternis. Wir sollten aber Menschen sein, wo ein jeder Christ Licht und Salz ist. Ein jeder ohne Ausnahme. Jeder sollte ein Zeuge Jesu sein. Und wenn man es nicht mit dem Mund bekennt, dann mit dem Lebenswandel. Dass wir Gott treu sind, bis in den Tod. Solche Männer braucht Deutschland und braucht auch diese Stadt und brauchen diese Gemeinden. Sind Sie solch eine? Was soll ich jetzt machen? Muss ich jetzt einen Aufruf machen, es Ihnen leicht machen, der das noch nicht getan hat? Der kommt hier nach vorn und er gibt sein Leben dem Herrn. Wer das noch nicht gemacht hat, dass er das heute Abend tut, wird das Ihnen eine Hilfe sein. Das wird denn nicht zu leicht sein. Das geht denn nicht wie Wasser von der Ente einfach abfließt oder vom Schwan. Und sie bleiben trocken dabei. Sondern dass sie wissen, ich bin aufgestanden, ich bin nach vorn gegangen und habe vor allen gesagt, Herr, hier ist mein Leben, es gehört dir, ich gebe dir mein Leib. Was sollen wir dazu tun? Haben Sie das gehört? Gott will auch ihr Leib auf den Altar. Sich Gott ganz vollkommen ausliefern? Herr, mach mit mir, was du willst. Du bist mir größer denn die Königin Victoria. Du bist der König, der Könige, der Herr aller Herren. Ich werde das nun nicht tun, aber ich werde es so machen. Wir werden jetzt beten. Und der sagt heute, um diese Zeit, diese Stunde, 9:30 Uhr, am heutigen Abend, den 15. April, um 9:30 Uhr lege ich mein Leib auf den Altar Gottes. Von jetzt ab sei es nicht mehr mein, sondern sein. Von nun an soll sein Wille geschehen in meinem Leben, so wie im Himmel. Wer das tun möchte, der kann einfach stillschweigend sich erheben und stehen. Wer es nicht möchte, bleibt sitzen. Es sei denn, dass er schon in der Vergangenheit getan hat und dabei geblieben ist. Wer aber nicht, der kann aufstehen, wenn wir beten, dass er weiß, an diesem Tag, den 15. April, habe ich mein Leben dem Herrn gegeben. Und dann beten wir. Wer sein Leib dem Herrn Jesus auf den Altar legen möchte, der kann es jetzt tun, indem er aufsteht und es äußerlich bezeugt. Lasst uns beten. Herr, du kennst einen jeden unter uns. Geh durch die Reihen. Lege deine Hand auf jede Schulter und schau einen jeden in die Augen. Der sich dir ergeben hat in der Vergangenheit und sein Leib und für dich lebt, den segne und schenk ihm die Freudigkeit und Freimütigkeit, ein Zeuge Jesu zu sein vor aller Welt und dass er sich deinen nicht schämt. Denn du sagst, wer sich schämt vor den Menschen, der sich meine schämt, dessen werde ich mich schämen vor den himmlischen Vater und die Engel, die heiligen Engel. Wenn ich aber frei bekennt, den werde ich auch bekennen. Und wenn es solche geben sollte, die es noch nicht getan haben und nicht aufgestanden sind, denen gibt keine Ruhe, bis sie des Wagen und auch den Sprung nehmen und sich Gott vollkommen ausliefern. Ihre Hände, ihre Füße, ihre Zunge, ihre Lippen, ihr ganzes Leben. Sich dir weihen, um dir ein brauchbares Gefäß zu sein, wodurch du reden kannst zu den Menschenkindern, zu deiner Ehre. Amen.